Mobility to go.
Wir sind jeden Tag ständig von unzähligen Baustoffen umgeben. Ob der Türgriff, das Fenster, die Wände, Bodenbeläge oder Heizkörper. Aber haben Sie sich schon einmal gefragt, wie nachhaltig diese Materialien sind? Wie viel CO2 darin steckt und was damit bei der Entsorgung geschieht? Die neue EU-Regelung für Bauprodukte, die im April 2024 in Kraft trat, bringt bedeutende Veränderungen für das Bauwesen. Das Ziel ist, umweltfreundliche Produkte und nachhaltige Geschäftsmodelle in der EU zu etablieren. Die Regelung verlangt, dass Bauprodukte nun klare Umweltkennzeichnungen haben und Vorgaben zur Haltbarkeit, Reparatur und Wiederverwertung erfüllen. Ein digitaler Pass dokumentiert den gesamten Lebenszyklus der Produkte. Im Zusammenhang mit dem Green Deal und den EU-Taxonomieregeln müssen auch Gebäude einer Umweltbewertung unterzogen werden. Das fordert detaillierte Umweltinformationen von Herstellern. Die Reform will auch Handelsbarrieren abbauen und einheitliche Standards schaffen, um den freien Handel mit Bauprodukten zu erleichtern. Hersteller sind verpflichtet, digitale, unveränderbare Belege für die Leistung und Übereinstimmung ihrer Produkte bereitzustellen. Die Übergangszeit bis zur vollständigen Umsetzung, die bis 2045 geplant ist, soll einen reibungslosen Wechsel zum neuen Rechtsrahmen ermöglichen. Ein ehrgeiziger Schritt für eine grünere Bauzukunft in der EU. Unser heutiger Gast Florian Pronold kennt das Thema von beiden Seiten. Als parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit war er lange für die politische Umsetzung der besagten Regelung verantwortlich. Heute ist er Geschäftsführer des Instituts Bauen und Umwelt, kurz IBU. Der Verein vertritt Unternehmen und Verbände aus mehr als 20 Nationen. Die Mitglieder eint das Ziel, Bauen nachhaltiger zu gestalten.
Hallo, Herr Pronold.
Hallo, ich grüße Sie ganz herzlich.
Herr Pronold, wir müssen das, glaube ich, erstmal in ganz einfachen Worten erklären. Was ändert sich in der EU-Bauprodukteverordnung und warum braucht es überhaupt eine Überarbeitung?
Na, die EU-Bauprodukteverordnung hat ja bisher bestimmte Angaben, die auch mittelbar für alle, die von den Baustoffen dann betroffen sind, von großer Wichtigkeit sind. Also da steht dann genau geregelt, wie man die Wärmeleitfähigkeit oder die Druckfestigkeit ermittelt und wo das anzugeben ist. Und das, was jetzt neu hinzukommt, und das haben Sie angesprochen, durch den Green Deal, natürlich werden die Anforderungen auch an die Bauwirtschaft, an die Immobilienwirtschaft durch den Green Deal immer höher. Und ein Hauptziel dieser neuen Bauproduktenverordnung ist auch, ökologischer zu werden, nachhaltiger zu werden bei den Bauprodukten. Und zum ersten Mal muss zukünftig von den Bauproduktenherstellern verpflichtend angegeben werden, welche Umweltindikatoren, welche ökologischen Auswirkungen über den gesamten Lebenszyklus des Bauproduktes sich in ihrem Produkt befindet. Und das ist neu. Bisher gibt es das freiwillig in Umweltproduktdeklarationen, aber jetzt wird es Stück für Stück in verschiedenen Schritten immer mehr verpflichtend für immer mehr Bauprodukte.
Jetzt haben Sie das ja gerade angesprochen, dass sozusagen der ganze Lebenszyklus der Produkte in den Blick genommen werden soll. Das klingt erstmal sehr sinnvoll, weil vieles an Schäden, ich denke mal später vielleicht in der Entsorgung erst, man sich gar keine Gedanken gemacht hat, wie früher gab es Asbest als ganz übles Beispiel. Was mache ich damit eigentlich in der Zukunft? Auf der anderen Seite ist das ja schon auch viele, viele Aspekte, die über die klassische Herstellung eines Herstellers hinausgehen. Frage: Eben diese Deklaration von Ökobilanzen, die Sie jetzt eben ansprachen, wird ja also verbindlich. Können die Unternehmen das und wie machen die das?
Nun, das gibt es heute schon. Das Institut Bauen und Umwelt ist eigentlich die erste gelungene Selbstverpflichtung der Bauindustrie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, weil ganz wenige Firmen vor 40 Jahren sich zusammengetan haben, um zu sagen, wir wollen ökologisch nachhaltig und transparent vor allem sein und das überprüfbar machen. Daraus hat sich jetzt etwas entwickelt, was in ganz Europa gilt. Es gibt eine eigene DIN-Norm bzw. eine europäische Norm, eine EN-Norm, wie man solche Umwelteigenschaften von Bauprodukten über den ganzen Lebenszyklus berechnet, wie man den darstellt. Und die Praxis ist so, dass sehr, sehr viele Firmen sich externer Ökobilanzierer bedienen, um ihren Prozess anzuschauen und die ökologischen Auswirkungen dort zu monitoren. Und wir machen mit unseren Umweltproduktdeklarationen dann, wenn man so will, eine Art Kontrollprozess hinten dran, der von objektiven Dritten dann bestätigt wird, dass es tatsächlich auch so ist. Ein großes Thema ist ja zunehmend Greenwashing. Ich meine, wenn wer auf der letzten Baumesse war und sich noch an eine vor 10 Jahren erinnern konnte, der sieht die großen Unterschiede. Vor 10 Jahren war Ökologie oder Klimaschutz irgendwo so ein Stand, irgendwo in der Ecke ganz hinten. Und im letzten Jahr waren also jedes Produkt, das dort war, grün und nachhaltig. Also völlig überraschend, was es da für eine Entwicklung gegeben hat. Aber Spaß beiseite, es ist wichtig zu wissen und das vor allem auch über den gesamten Lebenszyklus, wie ist der Energieverbrauch, welche Energie wird verbraucht, wie sind die ökologischen Auswirkungen, sei es bei Wasserverbrauch, sei es bei Landverbrauch, sei es in vielen, vielen anderen Aspekten. Und erst dann kann man im Gebäude beurteilen, ob das Bauprodukt ökologisch sinnvoll ist oder nicht.
Jetzt gibt es ja Produkte, deshalb finde ich, glaube ich, den Blick auf den ganzen Lebenszyklus ganz spannend, die auf den ersten Blick vielleicht unglaublich ökologisch aussehen, Holz, aber auf der anderen Seite natürlich verrotten sie. Und dann gibt es andere Produkte wie ein Beton, der einen großen energetischen Aufwand hat, aber bekanntlich nur sehr langlebig ist. Sie sprachen gerade eben auch tatsächlich von Umweltproduktdeklarationen, die Sie machen, die das eben abbilden. Kann ich mir so eine EPD vorstellen, dass die einem sagt, das ist ein gutes Produkt oder das ist ein schlechtes Produkt, oder kommt es da nicht trotzdem immer auf den Kontext an?
Also eine Umweltproduktdeklaration gibt keine Bewertung ab. Wir sind kein Siegel, das sagt, dieses Produkt ist gut oder schlecht, sondern wir stellen über den gesamten Lebenszyklus alle ökologischen Auswirkungen dar. Und es entscheidet sich erst im Gebäude, ob etwas sinnvoll ist. Weil wenn Sie zum Beispiel ein dreiglasiges Fenster anschauen und schauen auf den CO2-Verbrauch, der bei der Glaserstellung passiert, dann ist erstmal auf den ersten Blick so ein dreiglasiges Fenster ziemlich schlecht. Wenn es allerdings 30 Jahre hält und wenn es dazu führt, dass es im Gebäude ganz massiv Energie einspart, dann ist es besser, als wenn man ein Loch lässt im Gebäude und das als Fenster benutzt. Das Loch wäre ökologisch auf den ersten Blick als Bauprodukt wahrscheinlich das ressourcenschonendste. Aber im gesamten Gebäudekontext ist es natürlich Quatsch, zumindest in unseren Breitengraden Löcher zu lassen und keine Fenster einzubauen. Das weiß auch jeder. Aber das Fenster stellt sich erst im Gebäudekontext, im Kontext mit der Wand, im Kontext mit der Dämmung, mit dem Dach und so weiter, da, ob es sinnvoll ist oder nicht. Und wichtig ist nicht nur die Momentaufnahme, sondern das ist ein großer Fehler ja auch gewesen in der Betrachtung, auch in der Politik der letzten 10, 20 Jahre, dass man viel zu wenig auf den gesamten Lebenszyklus geschaut hat und immer nur eine Momentaufnahme gemacht hat und nicht die graue Energie, die bei einer Herstellung eines Gebäudes anfällt, in Verbindung bringt mit dem, was im Verbrauch dann die nächsten 30 Jahre noch passiert.
Bei Fenster und Türen kann ich mir die Herleitung des Nutzwertes tatsächlich auch als Laie gut darstellen. Jetzt gibt es aber viele andere Teile, die da, glaube ich, etwas komplizierter sind. Und ich habe gelesen, es gibt dafür in Zukunft auch einen sogenannten digitalen Produktpass für die einzelnen Bauprodukte, der da mitkommt. Ist das eigentlich in der Anwendung etwas, was ich so als Mieter oder Häuslebauer auch gebrauchen kann? Oder adressiert das eigentlich nur, ja, Architekten, Baufirmen, wer guckt sich das an?
Also die Idee hinter dem digitalen Produktpass ist, dass man alle möglichen Informationen zu einem Produkt an einer Stelle findet und dass die Hersteller von Anleitungen, Sicherheitsinformationen bis hin zu den ökologischen Daten dort alles hinterlegen sollen. Und auch die Daten, die nach der neuen Bauproduktenverordnung in die Leistungserklärung der Hersteller rein müssen, die ökologischen Daten, sollen dort hinterlegt werden. Wir wissen aus unseren Umweltproduktdeklarationen, dass aber diese Daten im Regelfall nicht für sich selber sprechen. Also aus den Daten alleine zu erkennen, ob ein Produkt nun gut oder schlecht ist, ist schon für Experten nicht so einfach. Für Laien ist es besonders schwierig. Also dieser Produktpass ist sinnvoll, weil man dann es finden kann. Aber wichtiger sind die ökologischen Daten, die nach der neuen Bauproduktenverordnung zu erfassen sind. Dann auch vor allem für die Planer, für die Architekten, für diejenigen, die als Investoren hier sich überlegen, wie baue ich zukünftig neue Gebäude, was ist sinnvoller, mache ich eine Renovierung oder gehe ich tatsächlich in den Neubau und. Für die ist es ganz entscheidend, was die ökologischen Daten angeht. Für andere Daten ist es sicher für die ganz normalen Häuslebauer auch ganz spannend, zu einzelnen Bauprodukten das an einem Ort dann zu finden, was da an Informationen hinterlegt werden soll.
Jetzt werden viele Unternehmen sagen, puh, da kommt ja was auf mich zu. Also eine Bauprodukteverordnung, die bestimmt sehr umfangreich ist. Wir reden ja da auch bei manchen Unternehmen über sehr, sehr viele Produkte. Für jedes einzelne eine komplette Lebenszyklusanalyse erstellen mit von vorgelagerten Lieferketten bis danach, also auch vieles, was außerhalb meines Werkgeländes stattfindet. Ich soll einen digitalen Produktpass machen und so weiter. Also das ist, darüber reden wir ja gerade in der Politik im Moment ganz gerne, das klingt nach verdammt viel Bürokratie und nach verdammt viel Aufwand. Jetzt abgesehen von dem Abstrakten, wo Sie sagen, das ist gut für die Natur, was kriegen Sie im Gegenzug dafür, außer jede Menge Arbeit am Schreibtisch?
Ich fange mal mit Konfuzius an, wenn ich darf. Konfuzius wurde mal gefragt, was getan werden muss, damit die Welt in Ordnung kommt. Und der hatte anders als heute noch viel Zeit, konnte ein paar Monate meditieren und kam dann hervor und sagte seinen überraschten Anhängern, die Begriffe müssen stimmen. Und das ist das, was wir auch hinkriegen müssen, wenn wir ökologisch nachhaltig wirklich sein wollen, wenn wir es schaffen wollen, die Klimaziele zu erreichen, dann muss es auch überprüfbar und messbar sein. Und deswegen müssen wir wissen, über welche ökologischen Daten reden wir, sind sie vergleichbar, erreichen wir die Ziele. Und das hat nicht nur einen Vorteil dann abstrakt für die Gesellschaft, für das Klima, für wen auch immer, sondern auch konkret für die Unternehmen. Sie haben es vorher angesprochen, der Green Deal erfordert auch viele andere Anforderungen an Unternehmen. Also zum Beispiel über die Taxonomie, über Green Claims Directive, alles das, was dort kommt. Und diese Daten sind ja zukünftig auch drittgeprüft. Das heißt, sie bieten eine Aussage, wie ist mein Energieverbrauch, welche Treibhausgasemissionen habe ich. Das muss ich als Unternehmen wissen und ich kann als Unternehmen auch daraus ja Ableitungen ziehen. Und wir haben ja auch in der Geschichte von Umweltproduktdeklarationen, EPDs, eben sehr oft die Erfahrung gemacht, dass das genauere Hinschauen in den Produktionsprozess vielen Unternehmen auch wirklich nützt, weil auf einmal hat sich herausgestellt, ich habe 20% Abfall, warum denn eigentlich und was mache ich denn mit dem? Und deswegen ist eine bessere Kenntnis des eigenen Produktionsprozesses und den ökologisch zu optimieren etwas, was nicht nur für die Gesellschaft gut ist, sondern auch für das einzelne Unternehmen.
Da gebe ich Ihnen grundsätzlich recht. Jetzt kommt das Aber. Jetzt frage ich mal sozusagen Florian Prunold, den früheren Politiker. Vor ein paar Jahren hatten diese Nachhaltigkeitsthemen, der Green Deal etc. noch eine ordentlich Rückenwind. Jetzt habe ich den Eindruck, als ob sich das Thema gedreht hat und man eher mit Gegenwind zu tun hat und eigentlich tatsächlich, dass das eben die gerade von Ihnen beschriebenen ökologischen Vorteile oder so eher gesagt werden, naja, also das schieben wir ein bisschen nach hinten. Haben Sie den Eindruck, als ob das, oder wie wird das weitergehen? Wird sich das verlangsamen, dieser Prozess, oder wird das sogar teilweise weggebremst, werden also auch solche Verordnungen vielleicht nochmal aufgeweicht. Wir sehen es ja gerade beim Lieferkettengesetz, dass das, was man gestern gesagt hat, heute nicht mehr unbedingt so gelten muss.
Also es gibt immer diesen Kampf auch um die Frage, was primär erstmal Kosten verursacht. Ich kann mich noch erinnern, da habe ich gerade mit Politik angefangen, da ging es noch um den Katalysator im Auto. und dass das der Untergang der deutschen Automobilindustrie ist, wenn der kommt. Und später gab es dann auch durchaus amerikanische Beratungsunternehmen, die gesagt haben, es war ein Vorteil für Deutschland, sehr früh diese Katalysatorpflicht eingeführt zu haben, weil sie damit einen Marktvorsprung sich erarbeitet haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei all den Kämpfen, die es geben wird, um die Frage, was ist genau das richtige Maß, und ehrlicherweise muss man auch sagen, dass sich in vielen dieser Verordnungen auch Sachen verstecken, wo man, wenn man das in der Gesamtschau sieht, man sich fragt, was soll das? Weil jeder in seinem Kästchen sich was ausdenkt und in der Gesamtschau das manchmal nicht widerspruchsfrei aufgeht. Das ist auch in der neuen Bauproduktenverordnung so. Aber unterm Strich schauen Sie sich gerade wieder die Umweltereignisse an, die wir haben, wo doch niemand mehr leugnen kann, dass das was mit dem Klimawandel zu tun hat. Wenn wir es nicht schaffen, unsere Produktion nachhaltig umzustellen und wenn der Immobilien- und Bausektor, der ein Schlüsselsektor ist, dort nicht an Fahrt gewinnt, dann wird es zumindest sehr, sehr schwer und wir werden Milliarden und Abermilliarden und übrigens auch die Unternehmen in der Folge an Reparaturkosten zahlen, wenn man das überhaupt alles noch reparieren kann.
Jetzt sagten Sie gerade, in der Gesamtschau ist in der neuen Verordnung vielleicht nicht alles sinnhaft. Und ich habe gelesen, es soll auch ein Expertengremium geben oder demnächst, was, ich zitiere, unsinnige neue Auflagen verhindern helfen soll. Jetzt frage ich mich, was ist denn unsinnig?
Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, wo ich schon verstehen kann, dass der Hersteller ein bisschen mit den Ohren schlackert und sagt, was soll das? Nehmen Sie mal an, Sie stellen Lichtschalter her und Sie haben 3 Produktionswerke in einem Land. Dann schreibt jetzt die neue Bauproduktenverordnung vor, dass Sie pro Produktionswerk die ökologischen Daten ermitteln müssen. Und Sie dürfen sie nicht in irgendeiner Form zusammenrechnen, sondern Sie müssen eigentlich denselben Lichtschalter, der genau gleich ausschaut, werkspezifisch kennzeichnen und sagen, das ist der Lichtschalter aus dem Werk A, das ist der Lichtschalter aus dem Werk B und das ist der Lichtschalter aus dem Werk C und die haben jeweils diese Daten. Und das versteht niemand, dass das sinnvoll ist und zum Schluss der Umwelt nützt. Ich verstehe, dass man auch was tun will gegen Greenwashing und man kann nur auch bei ökologischen Daten wird es Unschärfen immer geben. Vieles hat auch mit Schätzungen zu tun, mit Hintergrunddatenbanken, die man verwendet. Und deswegen muss man sich dort bedienen, dass es wissenschaftlich sein muss, dass es transparent ist, dass es überprüft wird von unabhängigen Dritten. Das, glaube ich, ist wichtig. Aber sozusagen eine solche Regelung zu machen, dass sie denselben Lichtschalter, nur weil er in 3 unterschiedlichen Werken produziert wird, dann eigentlich 3 unterschiedliche Namen geben müssen und 3 unterschiedliche Leistungsnachweise. Das halte ich zum Beispiel für Käse.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung für unser Gespräch gelesen, dass es bei dieser Verordnung halt auch Übergangsfristen gibt und vielleicht dann nochmal die Nachfrage, was es damit auf sich hat. Und dann habe ich gelesen, es gibt Fristen bis 2038. Ja Gott, ist das nicht fürs Klima zu spät? Sind wir da nicht über jeden Kipppunkt hinaus?
Ja, wenn man die Bauproduktenverordnung als den Schlüssel betrachten würde, um im Baubereich die Klimaziele zu erfüllen. Aber die werden ja über Gebäuderichtlinie, über verschiedene andere Dinge gesetzt. Und es ist nun wichtig, heute müssen Sie sich vorstellen, haben vielleicht, wenn es hochkommt, 5% der Bauprodukte auf dem europäischen Markt freiwillig eine Umweltproduktdeklaration. Zukünftig sollen diesen damit verbundenen aufwendigen Prozess alle Bauprodukte erfüllen. Und deswegen gibt es einen Stufenplan, deswegen hat die EU-Kommission festgelegt, welche Produktgruppen wann, wie, unter welchen Regeln, weil man muss ja dann auch Regeln dafür aufstellen, wie denn gemessen wird oder wo Abschneidegrenzen sind. Also weil was für den einen Abfall ist, ist für den anderen der nächste Rohstoff und jeder will das in seiner Ökobilanz möglichst gut untergebracht haben. Und deswegen muss es Regeln geben, wie das einheitlich zu behandeln ist. Sonst findet dort das Greenwashing statt. Und diese Prozesse müssen jetzt erst alle laufen. Und deswegen hat die EU-Kommission bestimmte Übergangsfristen gesetzt und Stück für Stück gehen immer mehr Bauprodukte unter diese neuen Regeln der Bauprodukteverordnung. Und aus meiner Sicht ist auch ein falscher Anreiz gesetzt worden, weil die EU-Kommission hat auch gesagt, na ja, zuerst müsst ihr nur das Global Warming Potential, also quasi den CO2-Fußabdruck eures Bauproduktes veröffentlichen und erst ein paar Jahre später 10 weitere Indikatoren und dann weitere 4 Jahre später die restlichen Indikatoren. Wenn man sich die Zeitpläne anschaut, dann kann es sein, dass wenn man sich nur auf das Global Warming Potential einstellt, aber dann die eigene Bauproduktgruppe erst in 4 Jahren dran ist, dass man schon die zweite Stufe erreicht hat in dem, was man veröffentlichen muss. Und aus Ökobilanzierersicht macht es keinen großen Unterschied, ob ich alle Indikatoren mache, weil auch für das Global Warming Potential brauche ich, wenn es, lassen Sie es 35 Untersuchungsgegenstände sein, brauche ich mindestens 12 oder so. Und die anderen mit zu untersuchen, wie Wasserverbrauch und so weiter, ist nicht das, was aufwendig ist, sondern das insgesamt einmal zu durchleuchtenden Prozess ist aufwendig. Und darum ist es klug, gleich alle zu machen.
Jetzt würde ich Sie gerne nochmal nach dem Zeitplan fragen, aber jetzt auch damit verbunden, weil das ist ja nicht die einzige Verordnung, die da in Brüssel derzeit gearbeitet wird. Es gibt schon andere im Nachhaltigkeitsbereich wie CSRD, die verabschiedet wurde, oder CS3D, die demnächst dann sozusagen die Umsetzung kommt. Die adressieren ja zum Teil auch alle so ähnliche Themen. Also beispielsweise CO2-Fußabdruck, von dem Sie sprachen, den brauchen Sie auch für die anderen Geschichten. Guckt da eigentlich einer auch mal irgendwie drauf, wie das alles verzahnt ist, wie man sozusagen, um Doppelarbeiten zu vermeiden, oder muss das das Unternehmen selber sich drum kümmern und selber gucken, wie es die Verweise herstellt? Weil mir scheint, als ob alle so am gleichen Thema ziehen.
Meine Befürchtung ist, dass es so ist, wie ich es auch aus der Arbeit in Deutschland kennengelernt habe, zwischen den unterschiedlichen Ministerien, dass jeder sich in seinem Kästchen bewegt. Und ich habe auch einige Eindrücke auf der europäischen Ebene gewonnen, dass es da nicht ganz anders ist. Nehmen Sie ein Beispiel, das Sie, glaube ich, in Ihrem Podcast schon mal hatten mit EU-Taxonomie. Da wird natürlich vorgeschrieben, dass im Neubau quasi der AAA-Plus-Standard sich nur noch rentiert für Investoren, um sicher zu sein. Alle wissen aber, die sich einmal mit der Materie beschäftigt haben, dass für den Klimaschutz das Entscheidende der Gebäudebestand ist. Aber da gibt es keine Sicherheit, wenn man dahin investiert, dass es trotzdem gültig ist unter der EU-Taxonomie. Und so meint man es gut und zum Schluss ist gut gemeint oft nicht gut gemacht. Und die Gefahr besteht auch. Allerdings ist auch bei allen Gesprächen auf europäischer Ebene immer wieder deutlich gemacht worden, man will doppelt und dreifach Daten vermeiden. Also das heißt, man soll schon das verwenden können, was auch das CO2-Potenzial zum Beispiel in den einen Bereich gewährleistet, dann im anderen. Und die Bauproduktenverordnung liefert tatsächlich nach einer gängigen Norm, die in der Industrie schon bekannt ist, drittgeprüfte Daten, und die kann man dann auch für alle anderen Sachen verwenden.
Und welche Rolle wird künftig das IBU in diesem Spiel spielen?
Ja, wir werden uns auch neu aufstellen. Aufgrund der Bauproduktenverordnung wird es so sein, dass wir auch selber die Daten verifizieren. Dafür werden wir eine unabhängige Prüfungsinstanz gründen, die IBU Verify GmbH, die dann mit Angestellten, aber auch wie bisher mit externen, unabhängigen Sachverständigen arbeitet, um diese Prozesse zu prüfen. Das schreibt uns die neue Bauproduktenverordnung vor, dass auch diese ökologischen Daten nach einem bestimmten Prozess geprüft werden müssen. Und ob da immer alles sinnvoll ist, darf ich jetzt nicht mehr beurteilen, sondern ich muss es machen. Und hat aber für die Unternehmen, die sich dann dahin wenden, auch eine große Sicherheit, weil es Qualitätsmanagementprozesse gibt, weil es Überprüfbarkeiten gibt und etwas ist, was über die hohen Standards, die wir jetzt haben, noch eine zusätzliche Sicherheit bietet.
Das war Florian Kronold, Geschäftsführer vom Institut Bauen und Umwelt, über das Thema EU-Bauproduktenverordnung. Ein schwieriges Wort, aber der Inhalt dahinter ist sehr, sehr spannend, nämlich tatsächlich die Frage, dass wir all das, was uns in unserer Wohnung umgibt, die ganzen Baustoffe künftig ökologischer haben. Und dafür lohnt sich, glaube ich, auch ein Aufwand. Ihnen, Herr Kronold, danke für die Erläuterung.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und für das Interesse.